SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich. Hallo. Viel wird gerade darüber diskutiert, ob US-Präsident Joe Biden zu alt und zu klapprig ist, um noch einmal bei der Wahl anzutreten und danach noch mal Präsident zu werden. Grund sind die vielen Konzentrationsprobleme und Versprecher des Demokraten. Prominente Parteikollegen wie Mehrheitsführer Chuck Schumer oder der Fraktionschef der Demokraten fordern Biden sogar teils öffentlich auf, seine Wiederwahlkampagne abzubrechen und für eine andere Kandidatin bzw. einen anderen Kandidaten Platz zu machen. Und dann auch noch Corona. Der Präsident ist nämlich gerade während einer Wahlkampfreise positiv auf Covid-19 getestet worden und musste deshalb seinen Auftritt in Las Vegas absagen. Isabel Karas.
Biden habe milde Symptome wie Schnupfen und Husten. Da er sich nicht gut fühlte, habe er sich am Nachmittag Ortszeit von seinem Arzt untersuchen lassen, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Im Anschluss an eine erste Veranstaltung in Las Vegas sei er dann positiv auf das Virus getestet worden. Biden werde deshalb in sein Haus in Rehoboth im US-Bundesstaat Delaware zurückkehren, um sich in Übereinstimmung mit den Richtlinien der US-Gesundheitsbehörde CDC zu isolieren. Von dort aus könne er alle seine Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen. In einer beigefügten Mitteilung seines Arztes heißt es, der 81-Jährige nehme das Medikament Paxlovid ein. Der US-Präsident ist geimpft und geboostert.
Noch was zum Thema Corona. Es geht um die Selbstständigen und Kleinunternehmer in Deutschland, die in der Pandemiezeit staatliche Corona-Soforthilfe bekommen haben. Jede bzw. jeder Fünfte muss dieses Geld offenbar ganz oder teilweise zurückzahlen. Das hat eine Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Julia Buchmeier.
Betroffen sind demnach mehr als 400.000 Personen und Betriebe, zum Beispiel Cafés, Kosmetikstudios oder Friseursalons, die zeitweise nicht öffnen durften. Laut Bundeswirtschaftsministerium hatten viele kein Anrecht auf die Hilfen oder bekamen zu viel Geld. Es seien rund 5 Milliarden Euro zu viel ausgezahlt worden. Der Bundesrechnungshof und Interessenverbände kritisieren, das Ministerium habe die Voraussetzungen für die Hilfen mehrfach nachträglich geändert. Mehr als 5.000 Betroffene haben deshalb bereits gegen die Rückforderungen geklagt. Etwa die Hälfte der Verfahren ist noch offen.
Geld braucht der Bund auf jeden Fall, denn irgendwo müssen die 481 Milliarden Euro ja herkommen, die die Ampelkoalition im Bundeshaushalt für 2025 ausgeben will. Davon sollen 44 Milliarden als Kredit aufgenommen werden. Bundeskanzler Scholz weist Kritik der Union am Haushaltsentwurf zurück. Die Lücke von mehreren Milliarden Euro sei nicht außergewöhnlich, hat Scholz in der ARD gesagt, man werde noch nachbessern. Außerdem habe sich die Ampel an die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts gehalten. Der CDU-Politiker Helge Braun hatte den Finanzplan als unseriös bezeichnet. Dem widerspricht der Kanzler.
Nein, weder getrickst noch unseriös getrickst, sondern das ist alles gut zueinander gefügt worden.
Die deutschen Fußballfrauen müssen bei den Olympischen Spielen in Paris ohne Mittelfeldstar Lena Oberdorf auskommen. Die 22-Jährige von Bayern München hat sich nämlich beim EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich schwer am Knie verletzt. Irina Knepp berichtet.
Unsere schlimmste Befürchtung ist eingetreten, diese Nachricht tut weh, kommentiert Bundestrainer Horst Rubisch das Olympia-Aus für Lena Oberdorf in einer Mitteilung des Deutschen Fußballbunds. In den sozialen Medien veröffentlichte Oberdorf zu einem schwarz-weißen Foto ein Emoji mit einem gebrochenen Herz. Für die deutschen Fußballerinnen ist Oberdorfs Ausfall ein herber Rückschlag. Die ehemalige Spielerin vom VfL Wolfsburg galt als zentrale Figur im DFB-Team. Wir wollen und werden auch für Obi um eine Medaille mitspielen, sagte Rubisch. Wer für sie nachrückt, will der Bundestrainer in den kommenden Tagen bekannt geben.
In New York ist ein rund 150 Millionen Jahre altes Saurier-Skelett versteigert worden. Schon nach einer Viertelstunde lag der Preis für die Überreste eines Stegosaurus bei fast 45 Millionen Dollar. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Das ist die höchste Summe, die je bei einer Live-Auktion für ein fossiles Saurier-Skelett geboten wurde. Das 6 Meter lange und 3 Meter hohe Stegosaurus-Skelett ist sehr gut erhalten. Der professionelle Fossilienjäger Jason Cooper hatte es vor 2 Jahren im US-Bundesstaat Colorado entdeckt. In einer Gegend, in der Cooper in den vergangenen 12 Jahren bereits 10 Saurier-Skelette ausgegraben hat. Wissenschaftler sehen den kommerziellen Verkauf der Saurier-Skelette allerdings mit Sorge. Sie meinen, solche Fossilien gehören in Museen und nicht in die Villen reicher Leute. Das Auktionshaus Sotheby's betonte jedoch, der anonyme Käufer habe angedeutet, das Stegosaurus-Skelett einem amerikanischen Museum zu leihen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Hochsommerlich ist das Adjektiv, das heute passt. Viel Sonne, nur ein paar lockere Wolken und überall soll es trocken bleiben. In Südbaden und im Schwarzwald bis zu 25 Grad und 31 Grad sind möglich am Rhein, in Rheinhessen sowie in der Südpfalz.
SWR aktuell, Hintergrund.
Der Sommer ist verregnet, den Grundwasserspeichern und den meisten Pflanzen tut das gut. Und das Thema Klimawandel rückt bei einigen Menschen in sehr weite Ferne, so zumindest der Eindruck. In dieser Woche sprechen wir in unserer SWR-Aktuell-Serie über das, was als Gegensatz daherkommt. Einerseits im Sommer, der oft ins Wasser fällt, andererseits die Erderwärmung, die weiterläuft. Wie man Menschen erreichen und motivieren kann, etwas zu verändern, auch wenn es sich gerade nicht so akut anfühlt, darüber habe ich vor der Sendung mit Bernd Ulrich gesprochen. Er war 20 Jahre lang stellvertretender Chefredakteur der Zeit und beschäftigt sich in seinen Büchern mit dem Klimawandel. Nehmen Sie das auch in Ihrem Umfeld wahr, dass Menschen vor lauter Regenschirm festhalten, den Klimawandel fast vergessen haben?
Also das glaube ich nicht, dass Sie ihn vergessen, aber es fällt natürlich bei Regen leichter, den Klimawandel zu verdrängen. Ich kann aber nicht sagen, dass im letzten Jahr, als das Gegenteil der Fall war und überall die Hitze und die Dürre tobte und außerdem auch viele Menschen vor Waldbränden in Griechenland flohen, dass das Klimabewusstsein wesentlich besser gewesen wäre als in diesem Jahr.
Ist es nicht auch menschlich, dass manche Menschen, wie Sie sagen, das verdrängen, weil diese sehr unerfreuliche Zukunft einfach viel zu groß, viel zu bedrohlich ist?
Na, ich glaube, das Verdrängen ja eine große Anstrengung bedeutet und je schärfer die Klimakrise sich entwickelt und je unübersehbarer sie wird im Alltag, desto schlimmer oder desto schwieriger ist dieses Verdrängen. Ich glaube, dass wir insgesamt in der öffentlichen Kommunikation zwei Fehler gemacht haben bei der Klimafrage. Das eine ist, dass wir so getan haben, beziehungsweise die Politik so getan hat, als könnte man die Klimawende den Menschen frei Haus liefern und sie müssten selber nicht wesentlich dazu beitragen. Das war erstmals in der Sache falsch und ist auch letzten Endes demotivierend. Und deswegen ist jetzt die Situation entstanden, dass die Menschen nicht sagen, es ist eine Klimakrise, ich muss was tun und ich will was tun und ich kann was tun, sondern es ist eine Klimakrise, wann liefert die Regierung endlich? Und der zweite Fehler besteht darin, dass wir die große ökologische Krise, in der wir uns befinden, aufs Klima reduziert haben. Aber es ist ja nur die Hälfte der ökologischen Krise. Die andere Hälfte ist ja Naturzerstörung, Artensterben und so weiter. Und da kann man im Alltag natürlich noch viel mehr machen, in der Ernährung, in der Art und Weise, wie wir bauen, in der Art und Weise, wie wir mobil sind. Und diese Selbstwirksamkeit, die wurde den Menschen, glaube ich, in den letzten Jahren genommen oder jedenfalls nicht angeboten.
Egal wie gut oder wie schlecht die Politik kommuniziert, irgendwer wird dann immer so eine Schlagzeile raushauen wie der Habeck kommt und reißt dir deine Heizung aus dem Haus und deine Kinder müssen frieren. Wie kann man denn aus dem Dilemma rauskommen, dass manche Leute das einfach missverstehen oder sogar bewusst falsch darstellen wollen?
Ja, man muss die ganze Erzählung, glaube ich, völlig umdrehen, nämlich in Richtung Realität. Faktisch ist es ja so, dass wir jetzt in den letzten 10, 20 Jahren in einer Wirklichkeit aufgewacht sind, die albtraumhafte Züge trägt. Nämlich wir alles, was wir tun, wie wir essen, mobil sind, wie wir leben und lieben und den Alltag gestalten. Alles ist mit Zerstörung, ökologischer Zerstörung verbunden. Und das Wichtigste, was diese Gesellschaft tun kann, ist aus dieser Zerstörung und aus diesem Albtraum wieder rauszukommen. Und das Angebot von Politik kann ja nur sein, dass wir das gemeinsam schaffen, also die Menschen und die Politik, und dann uns aus dieser Zerstörungsgeschichte zu befreien. Und dann ist natürlich nicht mehr, die Politik liefert die Klimawende. Was kostet sie mich denn? Und gucke ich diese Wärmepumpe dreimal an und höre, ob sie nicht vielleicht ein bisschen zu laut ist oder ein bisschen zu teuer. Oder das E-Auto, ob es vielleicht 500 Kilometer Reichweite hat oder nur 480. Sondern ich betrachte das als gemeinsames Projekt von Politik und Bürgern, aus dieser Zerstörung rauszukommen. Ich glaube, diese Umdefinition brauchen wir.
Der Journalist und Autor Bernd Ulrich, sein aktuelles Buch heißt Demokratie und Revolution – Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit.
SWR aktuell, Was heute wichtig wird.
Boris Pistorius kommt heute ganz nah ran an Atomwaffen. Denn auch wenn es traditionell niemals offiziell bestätigt wird, der Militärflugplatz Büchel in der Eifel, den der Verteidigungsminister heute besucht, ist der Ort in Deutschland, an dem die USA noch Atomwaffen lagern. Und die sollen im Ernstfall von Flugzeugen des deutschen taktischen Luftwaffengeschwaders 33 ins Ziel geworfen werden. Die Bundeswehr will die Einheit mit hochmodernen F-35-Kampfjets aufrüsten. Andreas Krieser.
Bislang waren auf dem Fliegerhorst in der Eifel Tornados stationiert. Ab 2027 sollen in Büchel beide Waffensysteme parallel betrieben werden. Ab 2030 sollen die Tornados durch die neuen F-35-Kampfjets komplett ersetzt werden. Derzeit laufen gerade die Vorbereitungen für die Stationierung. Unter anderem werden die Start- und Landebahn und ein Teil des Rollfeldes ausgebaut. Außerdem wurde rund um das Gelände ein neuer Hochsicherheitszaun gebaut. Die Kosten für den Ausbau sind zuletzt deutlich gestiegen. In Büchel sollen die letzten amerikanischen Atomwaffen auf deutschem Boden lagern.
Europa will enger zusammenrücken und damit ist nicht nur die EU gemeint, sondern auch die anderen Staaten. Es geht auch um Hilfe für die Ukraine. Wenn sich am Nachmittag die Staats- und Regierungschefs von etwa 50 Ländern treffen, zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Wer sich da genau im englischen Woodstock versammelt und worum es geht, erklärt Torben Ostermann.
Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz heute nach England reist, trifft er dort auf einen Freund, den frisch gewählten Premierminister der Labour-Partei, Keir Starmer. Bei dem Gipfel in der Nähe von Oxford geht es um große Themen, vor allem um die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die weitere Unterstützung des überfallenen Landes. Olaf Scholz hatte zuletzt immer wieder andere EU-Staaten aufgefordert, die Ukraine stärker zu unterstützen, vor allem mit Abwehrsystemen. Es ist das vierte Mal, dass Vertreter der knapp 50 Staaten in diesem Format zusammenkommen. Die Idee dazu hatte ursprünglich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Das Treffen soll vor allem dem Austausch dienen. Eine Abschlusserklärung oder konkrete Beschlüsse sind nicht vorgesehen.
Und die Zukunft, die politische von Frankreichs Heimatland, wird heute vielleicht ein bisschen klarer. Die Wahlsieger haben sich immer noch nicht auf eine neue Regierung geeinigt. Heute soll immerhin die Präsidentin oder der Präsident des französischen Parlaments gewählt werden, was als wichtiger Probelauf gilt für die weitere Regierungsbildung. Dabei könnte die Partei die entscheidende Rolle spielen, die ihren Kandidaten an der Spitze des Parlaments durchsetzt. Aus Paris, Julia Borutta.
Es ist ein nie dagewesenes Chaos. Die drei großen Blöcke, die sich nach den Neuwahlen links, rechts und in der Mitte gebildet haben, ringen um Einfluss. Alle wollen den Ton angeben, aber niemand will mit dem anderen zusammengehen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Sieger schon in der ersten oder zweiten Runde feststehen wird, denn dort braucht man eine absolute Mehrheit. Macrons Lager hofft darauf, erneut den Parlamentsvorsitz besetzen zu können, doch die konkurrierenden Parteien fordern einen sichtbaren Neuanfang an der Spitze der Nationalversammlung. Lange haben die Parteien des Linksbündnisses NFP darum gerungen, einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Parlamentspräsidenten oder der Parlamentspräsidentin zu finden. Nachdem vor allem Sozialisten und linkspopulistische LFI auf keinen gemeinsamen Nenner kamen, soll nun ein Kommunist als gemeinsamer linker Kandidat antreten. Spannend wird sein, ob sich bei der Wahl Liberale und Konservative zusammentun werden und so ein Signal setzen für eine mögliche Regierungskoalition.
250.000 Besucherinnen und Besucher insgesamt feiern ab heute in Karlsruhe beim Festival das Fest. Insgesamt werden in der Günther-Klotz-Anlage laut Veranstalter bis Sonntag so viele Besucher erwartet. Luisa Gie.
Besucher können sich über große Namen wie Peter Fox, Nina Chuba oder die Sportfreunde Stiller freuen. Das Fest zählt zu den Großereignissen in Karlsruhe. Auch wenn quasi alle Tickets für das Festival ausverkauft sind, gibt es einen großen kostenlosen Bereich, wo auch Konzerte stattfinden werden. Außerdem gibt es dort einen Kinder- und Familienbereich. Die Karlsruher Verkehrsbetriebe haben angekündigt, wegen des großen Andrangs zusätzliche Bahnen einzusetzen für die An- und Abreise von und zum Festivalgelände.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Ampelkoalition hat sich auf einen Haushalt geeinigt. Die Bundesregierung steht noch und ist nicht im Streit über das Geld geplatzt. So manch einer in Berlin dürfte erleichtert aufgeatmet haben. Und jetzt ist Durchatmen bei gutem Kaffee angesagt, hofft SWR Berlin-Korrespondentin Lena Stadler.
Die Kuh ist vom Eis. Der Drops gelutscht, die Lage entschärft. Der Tag, nachdem das Kabinett den Haushalt beschlossen hat, dürfte sich gut anfühlen. Zumindest für die Haushaltsfederführer Scholz, Lindner und Habeck. Die mehr als 1400 Haushaltsseiten liegen auf dem Tisch und sind ihnen nicht um die Ohren geflogen. Das ist die Hauptsache. Der Kaffee am Morgen dürfte heute besonders aromatisch schmecken. Die Butter auf dem Brötchen auch. So ist das an den Tagen danach, wenn man Wichtiges geschafft hat und nicht nur ein einzelner Stein vom Herzen fällt, sondern sich ein ganzer Steinbruch entlädt. Wobei, einigen Ministerinnen und Ministern ist der Kaffee zu bitter. Sie hatten sich mehr erhofft vom Zahlenwerk, vor allem mehr Geld für sich und ihr Ressort. Ihnen rate ich, durchatmen. Vielleicht lieber mal was Koffeinfreies trinken und den Tag danach genießen. Denn nach der Sommerpause wird das Ganze nochmal so richtig heiß aufgebrüht, wenn die Parteien im Bundestag über den Haushaltsentwurf diskutieren. Deshalb heute zumindest mental die Hängematte auspacken und Kraft sammeln. Die wird zusammen mit einer starken Tasse Kaffee noch früh genug nötig sein.
Ansichten von Lena Stadler.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.